Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Ein rechtsradikaler Mord, der fast 46 Jahre zurückliegt und immer noch Fragen aufwirft. Das Theater Erlangen begibt sich auf eine Spurensuche, die rechte Netzwerke unter die Lupe nimmt und damit das so beliebte True-Crime-Format bühnentauglich machen will. Heute Abend gibt's die Premiere und wir sprechen mit der Dramaturgin und dem Regisseur der Produktion darüber, was dieses besondere Projekt leisten kann. Und wir schauen nach Chemnitz. Da steht die Zukunft des Schauspielhauses auf der Kippe. Die geplante Sanierung soll wohl doch nicht stattfinden. Wie das vor Ort diskutiert wird, erfahren Sie heute bei uns in Rang 1. Schön, dass Sie dabei sind. 1967 ging's los in Deutschland mit Aktenzeichen XY im ZDF. Seitdem sind True-Crime-Formate immer beliebter geworden. In Fernsehdokus, Büchern und nicht zuletzt in Podcasts. Zeitverbrechen ist da ganz weit vorne, aber auch die Mordlust und Weird-Crimes-Podcasts sind extrem erfolgreich. Am Theater probiert man jetzt etwas Ähnliches, und zwar am Schauspiel Erlangen. Brauner Schnee über Franken heißt die Produktion, die heute Abend am Markgrafentheater Premiere hat. Aber wie der Titel schon verrät, es geht dabei um mehr als nur um die Rekonstruktion eines spannenden Falls. Es geht um rechtsradikale Gewalt, um den Mord an dem Rabbiner Shlomo Levin und seiner Partnerin Frieda Pöschke am 19. Dezember 1980. Das ist also fast 46 Jahre her und hat womöglich trotzdem viel mit unserer Gegenwart zu tun. Darüber kann ich jetzt sprechen mit der Dramaturgin Nathalie Baudi und dem Regisseur Matthias Köhler, die das Projekt entwickelt haben. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Hallo, danke schön.
Hallo.
Frau Baudi, Herr Köhler, erzählen Sie doch erstmal, was damals passiert ist, 1980.
Ja, am 19. Dezember 1980 wurde in Erlangen Shlomo Levin und seine Partnerin Frieda Pöschke, die beiden wurden umgebracht, und zwar in ihrem gemeinsamen Zuhause, dem Bungalow von Frieda Pöschke, durch mehrere Schüsse. Es kam ein Unbekannter wahrscheinlich durch den Garten zur Haustür, hat geklingelt und dann sofort aus nächster Nähe auf beide geschossen. Und man hat dann erstmal vor allem im persönlichen Umfeld von Shlomo Levin nach Hinweisen gesucht und kam dann auf eine Verbindung zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann.
Aber der Fall konnte bis heute nicht geklärt werden, wenn ich das richtig sehe, oder?
Es wurde insofern geklärt, dass ein Täter vom Gericht festgemacht wurde. Das ist Uwe Behrendt, der ein Mitglied der Wehrsportgruppe war. Uwe Behrendt hatte sich dann aber zum Zeitpunkt des Prozesses und zum Zeitpunkt des Urteils war er im Libanon und hatte sich dort nach Aussagen anderer Wehrsportgruppenmitglieder selbst umgebracht, konnte also nicht vor Gericht dann für die Tat verantwortlich gemacht werden.
Wie sind Sie denn auf diesen Fall gestoßen und wie ist die Idee entstanden, aus diesem so lange zurückliegenden Verbrechen einen Theaterabend zu machen?
Als wir hier angekommen sind, 2024 in Erlangen, haben wir uns ein bisschen mit der Stadtgeschichte und ihren Einwohnern auseinandergesetzt. Und in diesen Recherchen sind wir relativ zügig über diesen historischen Fall gestolpert und haben auch festgestellt, dass es in der Stadt recht lange gedauert hat, bis man diesen antisemitischen Doppelmord mit Gedenken angefangen hat, also zu erinnern begonnen hat. Und das ist jetzt erst in den letzten 15 Jahren eigentlich mehr und mehr geworden. Da gab es dann immer wieder verschiedene Gedenkveranstaltungen. Auch eine Grünanlage wurde den Opfer zu Ehren umbenannt. Doch auch diese Tatsache, dass der Mordfall nicht zur Gänze aufgeklärt wurde und dass damals auch lange Zeit Behörden, aber auch Berichterstattungen auf dem rechten Auge blind waren, hat uns dazu bewogen, da noch weiter zu recherchieren. Und dann haben wir festgestellt, dass hinter diesem lokalen Fall, und wir haben es ja eben schon gehört, die Geschichte streckt sich dann bis in den Libanon, sich sehr schnell sehr große Zusammenhänge aufgetan haben, die auch tatsächlich bis in unsere Gegenwart reichen.
Sie müssen jetzt natürlich nicht alle Ihre Rechercheergebnisse uns schon verraten, aber was ist denn das, was für Sie da am deutlichsten zum Vorschein gekommen ist, wenn Sie sagen, das hat immer noch was mit unserer Gegenwart zu tun?
Also ich glaube, all unsere Rechercheergebnisse könnten wir auch gar nicht teilen, weil es wirklich wahnsinnig viel ist. Also es war auch sehr fruchtbar für uns, dass zu diesem Fall auch schon viel gearbeitet und geforscht wurde und viel veröffentlicht wurde. Und ich glaube, ein großer Punkt, der uns in der Recherche fasziniert hat oder der uns da sehr beschäftigt hat, ist eben zum einen, dass es was Regionales ist, was wirklich hier ums Eck vom Theater in Erlangen passiert ist und dann aber eben so weit verzweigt ist. Also zum einen in den Libanon führt, aber auch eben diese rechtsextremen Netzwerke extrem verzweigt sind und auch über Generationen so weiterlaufen. Also irgendwann sind wir darauf gestoßen und das fanden wir dann natürlich sehr interessant und auch erschreckend, dass Karl-Heinz Hoffmann, der die Wehrsportgruppe gegründet hatte, und seine Lebensgefährtin Franziska Birkmann viele Immobilien in einem Dorf in Thüringen gekauft hatten und da so eine Struktur für Neonazis eigentlich, eine ganze Infrastruktur aufgebaut hatten und dort wiederum Menschen aus dem Thüringer Heimatschutz, also mit dem späteren NSU, aufeinander trafen. Also dass diese Verbindung auch vom damals bis ins Heute eigentlich reicht.
Das hat also wirklich eine große aktuelle Brisanz auch. Wie setzen Sie denn jetzt diesen weit verzweigten, schwierigen Stoff auf der Bühne um? Wie wird daraus ein Theaterabend?
Wir haben uns diese ganzen Informationen dann erstmal versucht zu veranschaulichen. Da sind auch Zeitzeugenberichte dabei. Es gibt auch originalhistorische Reden, zum Beispiel von Shlomo Levin, die wir als historisches Material mit in den Abend eingeflochten haben. Und dann haben wir eben, und das war auch vielleicht ein bisschen unser Gedanke von vornherein, dass wir diesem ganzen Gedenken auch noch eine künstlerische Perspektive erweitern wollten, haben wir eben auch noch eigene Texte dazu geschrieben, um eben diese Verzahnung und die Verzweigung und die Zusammenhänge spürbar und erlebbar zu machen. Wichtig ist aber, dass vor allem auf der Seite der Opfer und was wir sozusagen an Ermittlungen und auch an Berichterstattung der damaligen Zeit, dass wir das sehr dokumentarisch betrachtet haben. Und dass wir aber immer wieder auch fiktive Figuren haben, die uns durch diesen knapp zweistündigen Abend führen.
Man kann auf der Online-Seite des Schauspiels Erlangen schon jetzt zusätzliches Infomaterial abrufen, sich schlau machen. Und es gibt auch Begleitveranstaltungen, zum Beispiel einen Rundgang Kontinuitäten rechter Gewalt in Erlangen. Was wird dem Publikum denn da gezeigt? War Ihnen das wichtig, da noch zusätzliche Angebote zu machen?
Ja, das war uns auf jeden Fall wichtig und auch eben mit anderen Institutionen hier vor Ort zusammenzuarbeiten. Der Rundgang ist vom Verein Geschichte für alle e.V. angeboten, die verschiedene historische Rundgänge mit solchen Themen in Erlangen und Nürnberg anbieten. Und wir fanden das einfach schön, dass man da anschließen kann an diesen Theaterabend und anderen Angeboten in der Stadt. Weil eben dieser Theaterabend natürlich nicht alles abdecken kann. Und wir uns auch darüber klar sind, dass das nicht die Aufgabe eines Theaterabends ist, alle Details, alle Fakten auf den Tisch zu bringen. Und dass das vielleicht andere Formate, Rundgänge, aber natürlich auch Bücher, Podcasts oder ExpertInnen, die sich ihr Leben lang mit dem Thema beschäftigen, viel besser können. Und da wollten wir diese Verbindungen ermöglichen, so dass man als Publikum sich da ganz eigenständig auch weiter reinbegeben kann.
Die Zahl rechtsradikal motivierter Straftaten nimmt ja in ganz Deutschland stark zu. Die Zahlen, die vom Bundeskriminalamt dazu veröffentlicht werden, zeigen einen historischen Höchststand für das Jahr 2024. Für 2025 wird zudem von einem deutlichen Anstieg rechtsradikaler Gewalttaten gesprochen. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung auch gerade jetzt, nachdem Sie sich so intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt haben?
Mit Erschrecken, würde ich jetzt mal ganz persönlich sagen. Gleichzeitig hilft die Auseinandersetzung, also jetzt sehr persönlich gesprochen, hilft mir diese Auseinandersetzung zum einen ein Stück weit zu verstehen, woher kommt es in Teilen, was davon wiederholt sich und wie kann man es vielleicht ein bisschen besser verstehen und damit einordnen. Was wir in unseren Recherchen leider nicht gefunden haben, ist das, was viele, glaube ich, suchen, ist das Gegenmittel gegen all das. Können nur hoffen, dass wir aber eben durch dieses Sichtbarmachen von so ein kleineres, weiteres Mosaiksteinchen dazugeben können, um in Zukunft gewappneter zu sein.
Was glauben Sie denn, was das Theater in so einem Fall leisten kann, wenn Sie da so einen Fall aufarbeiten und eben auch wirklich Ihre Recherchen präsentieren, zusammen mit, wie Sie sagen, auch vielleicht fiktiven Figuren auf der Bühne und eigenen Texten? Was ist das, was Sie sich auch erhoffen vom Publikum?
Wir haben uns natürlich auch gefragt, was ist denn dann die Aufgabe des Theaters bei der Aufarbeitung, also von so einem Fall und auch beim Gedenken an die Opfer so eines Mords. Und uns sind uns eigentlich einig, dass das Theater ja ein Medium ist, das sowas noch mal anders erfahrbar und spürbar macht, als wenn man jetzt einen bloßen faktischen Text darüber liest. Und zum anderen ist das Theater ja auch der Ort, wo die Menschen zusammenkommen und zusammen diese Erfahrung machen. Und ich finde, gerade in Zeiten, wo eben diese, diese rechtsextremen Taten und auch rechtsextremes Gedankengut zunimmt, ist es was sehr, sehr Kraftspendendes, zusammen so einen Abend zu erleben und zu merken, da sind viele Menschen, die machen sich darüber Gedanken, ja, die sind offen für dieses Gedenken, die wollen daran arbeiten und man ist nicht allein damit.
Die Dramaturgin Nathalie Baudi und der Regisseur Matthias Köhler, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei Rang 1 zu Gast waren.
Vielen Dank Ihnen.
Dankeschön.
Brauner Schnee über Franken hat heute Abend Premiere am Schauspiel Erlangen. Das Schauspielhaus Chemnitz muss saniert werden. Dem 40 Jahre alten Gebäude aus DDR-Zeiten fehlen Fluchtwege und die Technik ist auch veraltet. Seit 4 Jahren spielt das Theater in einer Ausweichsspielstätte, genauer gesagt in einer alten Maschinenfabrik. Eigentlich war das nur für 2 Jahre angedacht, aber nun könnte das Theater dauerhaft dahin umziehen. Denn die Stadt will das alte Schauspielhaus doch nicht sanieren und lieber den Ausweichstandort dauerhaft nutzen. Das sorgt für heftige Kritik vor Ort. Man beklagt fehlenden Respekt für das alte Schauspielhaus, immerhin ein Baudenkmal der Ostmoderne. Am Donnerstag hat die Kulturbürgermeisterin über die Pläne informiert und mein Kollege Alexander Moritz war für Rang 1 dabei.
Die Chemnitzer Kulturbürgermeisterin Dagmar Roscheinski plant Großes.
Es soll ein cooles Schauspielhaus für Chemnitz wieder werden.
Dafür soll der Interimsstandort zum dauerhaften Theater ausgebaut werden. Seit 2022 residiert das Theater Chemnitz im sogenannten Spinnbau, einer früheren Spinnereimaschinenfabrik. Das 5-stöckige Industriegebäude soll dauerhafter Spielort für das Figurentheater und die Nebenbühne werden. Dahinter sollen eine neue Hauptbühne mit modernem Bühnenturm und ein Neubau für die Theaterwerkstätten entstehen. Aus der verwilderten Grünfläche dazwischen soll ein Park mit Open-Air-Bühne werden. Für den Generalintendanten der Chemnitzer Theater, Christoph Dietrich, sprechen vor allem praktische Gründe für das ausgedehnte Areal. In dem ehemaligen Industriekomplex ist genug Platz für die Theaterverwaltung, Kostümfundus und Lager, die bisher auf 8 Standorte über die Stadt verteilt sind.
Seien es die Werkstätten, seien es Maskenbildnerei und so weiter, dass die effektiv in einem Standort sich verbinden. Und dort gibt es wesentlich größere Potenziale bei einem Neubau im Spinnbauareal gegenüber dem sehr traditionsreichen Schauspielhaus.
Das sieht auch die Stadtverwaltung so. Zentrales Argument sind die Kosten. Das bestehende Schauspielhaus zu sanieren wäre deutlich teurer als bisher angenommen. Statt zunächst etwa 30 Millionen Euro rechnet die Stadt inzwischen mit mindestens 50 Millionen. Den Interimsstandort auszubauen wäre mit 56 Millionen zwar etwas teurer, langfristig soll der Betrieb aber günstiger sein, weil Transportkosten wegfallen. Am Donnerstagabend werben die Stadtspitze und der Theaterdirektor bei einer Informationsveranstaltung für den Neubau. Das Interesse ist groß, fast jeder Platz belegt und die Stimmung durchaus emotional.
Das ist einfach Wahnsinn, wie lange wir als Chemnitzer hier auf ein ordentliches Theater warten müssen.
Viele in Chemnitz sind skeptisch, vor allem wegen des Standorts. Der Spinnbau liegt außerhalb der Innenstadt, in einem Gewerbegebiet, nebenan ein Schrottplatz und Industriebetriebe.
Unsere Chemnitzer Innenstadt blutet aus. Wir legen alles an die Peripherie.
Ich habe kein Wort gehört von Schönheit, von Repräsentation, was eine Großstadt zeigen muss.
Annette Menting, Professorin für Baukultur, kritisiert, der funktionale Industriebau sei für ein Stadttheater nicht angemessen.
Ein Hinterhoftheater in einer Gegend, wo es keine städtisches Leben, keine Anknüpfungsbindung, das ist auf Jahre eine große Herausforderung.
Zudem sei ein Neubau weniger nachhaltig als die Sanierung. Kulturbürgermeisterin Roscheinski dagegen will mit dem Theater das Viertel beleben und verweist auf andere Industrieareale, mit denen das schon gelungen sei.
Wir sind da, denke ich, sehr gut darin, aus historischen Industriebauten was wunderbar Neues zu machen.
Zudem tun sich viele im Chemnitzer Theaterpublikum schwer mit dem Gedanken, das alte Schauspielhaus aufzugeben. Der markante DDR-Bau von 1980 steht unter Denkmalschutz. Die Stadt spekuliert darauf, ein angrenzendes Pflegeheim könne das Gebäude weiter nutzen. Ein Teil des Theaterbaus war ursprünglich dessen Speisesaal. Gegen den dauerhaften Umzug gibt es auch im Ensemble des Chemnitzer Theaters Widerstand. Im vergangenen Sommer haben Schauspieler das alte Schauspielhaus einige Tage symbolisch besetzt. Von diesen internen Kritikern meldet sich bei der Informationsveranstaltung niemand zu Wort. Stattdessen hält Schauspieler Clemens Kersten eine Rede für den Neubau. Die derzeitige Bühne im früheren Festsaal der Maschinenfabrik sei als Provisorium unzureichend, unter anderem wegen der schlechten Akustik und dem fehlenden Platz auf der Bühne.
Spinnbau ist immer ein bisschen wie ein Zahnarzt mit Hammer und Meißel. Wie ein Dreimaster ohne Segel. Es schwimmt, aber mehr auch nicht.
Er wünscht sich, so schnell es geht, eine Dauerlösung.
Wir müssen nach vorne schauen, die Kuh vom Eis holen. Sie steht zu lange dort und überall im Land fängt es an zu tauen.
Offen bleibt, wie der Theaterbau finanziert werden soll.
Stand heute haben wir überhaupt kein Geld,
erinnert Kulturbürgermeisterin Ruschainski. Sie hofft auf Fördergelder vom Bund und Land und will auch die Infrastrukturmilliarden des Bundes für das Theater nutzen. Darüber soll im Sommer der Chemnitzer Stadtrat abstimmen. Dann könnten ab kommendem Jahr die Planungen beginnen. Bis auf einer neuen Bühne gespielt wird, wird es aber noch dauern.
Das wird jenseits 30 sein.
Das alte Schauspielhaus wird im Sommer immerhin zeitweise wieder geöffnet. Während das Festival Theater der Welt in Chemnitz gastiert, bespielt das lokale Kunstfest Begehungen das alte Schauspielhaus mit künstlerischen Installationen, allerdings ohne Theater, erläutert Theaterdirektor Dietrich.
Eine Inszenierung ist aus technischen Sicherheitsgründen nicht möglich.
Ja, keine guten Aussichten fürs Schauspielhaus in Chemnitz. Alexander Moritz war für uns vor Ort.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Komikerin Idil Baida. Sie erinnert sich an die Zusammenarbeit mit einem der großen exzessiven Bühnenperformer in einer inzwischen klassischen Inszenierung von Falk Richter.
Also meine geniale Stelle, die ich im Theater das letzte Mal erlebt habe, war mit dem Stück Am Königsweg, inszeniert von Falk Richter, geschrieben von Elfriede Jelinek, umgesetzt im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Und der großartige Künstler Benny Klaassen singt ein Lied in diesem Stück, was anfängt mit
I started a joke, which started the whole world crying.
Also in diesem Lied geht es dann darum, dass er dachte, er hat einen Witz gemacht, aber alle lachen ihn aus, weil er eigentlich so lächerlich ist. Und das ist wirklich eine ganz geniale Stelle im Gesamtkontext des Stückes und es bricht auch beim Publikum jedes Mal etwas auf. Also Benny Klaassen ist einfach begnadet. Das ist meine geniale Stelle, das Lied von Benny Klaassen.
Idil Baida über Benny Klaassens Im Königsweg von Elfriede Jelinek 2017 inszeniert von Falk Richter. Benny Klaassens hat in dieser Woche zum ersten Mal an der Berliner Volksbühne inszeniert. Böses Glück, Cult of the Daughter, ein Abend nach Texten von Tove Ditlevsen und Olga Raun. Morgen hätte es eine weitere Aufführung gegeben, die wurde aber genau wie die gestrige Aufführung abgesagt. Manchmal ist exzessives Theater vielleicht sogar für die Performer ein bisschen zu viel. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.